Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Lenny König.
Eigentlich jeder Mensch oder jede Person mit Technologie alles machen kann, ja. Ja, weil es für jeden gleich zugänglich ist, weil es für jeden gleich irgendwie gleich einfach zu bedienen ist.
Ja.
Was unterscheidet dann noch die Leute? Was unterscheidet dann noch einen guten oder einen schlechten Mitarbeiter? Ist diese menschliche Art, diese menschliche Seite.
Ja.
Also Empathie im Kundengesprächen oder im Kundenkontakt auf Social Media, die Authentizität, aber auch im Produktbereich eben die menschliche Fähigkeit, Empathie zu haben mit den Userinnen, Feedback richtig zu verstehen.
Ja.
Das sind eben die Eigenschaften, wo es dann noch drauf ankommt, wenn auf dem technischen Level irgendwann wahrscheinlich jeder gleich ist.
Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja.
Aber nicht im Studio, sondern erzähl mal, wo sitzen wir denn gerade?
Ja, wir sitzen hier heute im Alexa-Kaufhaus bei unserem Femeries Pop-Up, wo wir hier für 3 Tage auf der Fläche in 3 verschiedenen Stationen den Leuten Femeries ein bisschen näher bringen möchten.
Weißt du, was ich gerade erfahren habe? Wir sitzen hier genau auf der Fläche, wo sonst die wirklich großen Stars sind. Das Alexa macht ganz viele Aktionen rund um Stars und Sternchen tatsächlich mit einer großen Kollaboration mit Universal. Und Helene Fischer hat schon genau hier gesungen.
Wir sitzen hier, wo Helene Fischer gesungen hat.
Genau, und nicht nur das, Ed Sheeran und noch ein paar wirklich ganz, ganz große. Ja.
Ja, es ist wirklich eine tolle Fläche und wir sind, glaube ich, hier in der Young Fashion Abteilung vom Alexa und sieht man ja auch ein bisschen an den Läden hier und auch ein bisschen an dem Publikum, was hier rumläuft. Also passt mir, glaube ich, perfekt auch irgendwie hier rein.
Ja, so Lenny, für alle, die dich und Femeries noch nicht kennen, was ist denn deine Mission?
Ja, unsere Mission mit Femeries ist es, Familien wieder näher zusammenzubringen.
Mhm.
Möglichst viele Familien da draußen wieder zu verbinden, weil wir eben Neil und ich in unserer eigenen Familie es eben selber erfahren haben und danach eben in vielen Gesprächen und Interviews mit anderen Familien auch eben bestätigt bekommen haben, dass es eigentlich 2 Probleme gibt in Familien. Das eine ist eben, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt Erinnerungen zwangsläufig verloren gehen, wenn Menschen von uns gehen, sterben in der Familie. Diese Erinnerungen dann weg sind, wenn man sie nicht vorher festhält.
Mhm.
Und das zweite ist aber auch, dass während der Lebzeit ist heutzutage eben so, dass Generationen sich immer weiter voneinander entfernen. Gerade durch Social Media, wo eine ältere Generation nicht wirklich dran teilnimmt.
Mhm.
Und so haben wir es uns eben auch zur Mission gemacht, nicht nur eben diese Erinnerung festzuhalten, sondern auch während eben Eltern, Großeltern oder auch noch auf der Welt sind, diese Verbindung eben wieder zu festigen und zu fördern. Ja, und das ist die Mission mit Femeries.
Ja, ich finde das eine sehr schöne Mission. Gerade in einer Zeit, wo sich vieles entkoppelt. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber Covid war schon, glaube ich, für viele Familien oder Family of Choice gerade nicht so einfach. Gerade für Menschen, die sehr sozial sind. Die sind schon auch durch diese Begrenzungen dort extrem auseinandergerissen worden.
Ja, es gibt, glaube ich, ein paar Faktoren, die da einschätzen. Das ist einmal Covid gewesen. Das war natürlich das Extremste, was passieren kann, irgendwie physischer Trennung, irgendwie auch innerhalb von Familien teilweise. Dann dieser riesige Trend auch innerhalb Deutschlands oder, glaube ich, vieler Länder, dieser Move in die Städte rein. Also junge Leute wollen alle in die Großstädte, was dazu führt, dass eben Familien nicht mehr in der gleichen Stadt teilweise wohnen, nicht mehr im gleichen Familienhaus, also wie es damals in Mehrfamilienhäuser gab, sondern Kinder ziehen fürs Studium, zur Ausbildung, zur Arbeit, eben raus aus den Städten. Und dadurch herrscht eine große physische Distanz.
Ja.
Plus das Dritte, was halt kommt, ist dieses ganze Thema Social Media, wo man eine gefühlte Nähe hat, weil man mit ganz vielen Leuten da draußen verbunden ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat uns das eher voneinander weggebracht, als es uns zusammengebracht hat, weil auf den Social Media Plattformen, die es heutzutage gibt oder auf denen man hauptsächlich Zeit verbringen, sieht man eben gar keinen Content von seinen Liebsten, von seinen Familien, von seinen Freunden. sondern man sieht Content von professionellen Content-Entwicklern oder von dritten Personen. Und es führt eben auch dazu, dass man eher sich fast irgendwie auskapselt aus dem Leben, als dass man eben sich verbindet. Und das wollen wir eben mit Femrees wieder ein bisschen ändern. Wir wollen eben genau das Gegenmodell dazu schaffen, wo man eben wieder eine Plattform schafft für Familien, in der man wirklich auch nur den Content oder nur in Verbindung tritt mit seinen Liebsten, mit dem man eben auch sich verbinden möchte. Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Weißt du, was ich letztens gedacht habe? Und ich weiß nicht, ob der Vergleich ein Stück weit hinkt, aber weil wir benutzen als Familie diese App wirklich sehr, sehr viel. Und wir sind eine Familie, die viel auf Long Distance ist, weil wir halt auch Familie in Südamerika haben. Wir haben Familie in Asien. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich da quasi auf eine andere Art und Weise miteinander zu verbinden, neben WhatsApp und Co. Ich habe gedacht, irgendwie ersetzt das, was wir früher mit Telefonieren gemacht haben. Also Telefonieren ist ja auch 1:1, sehr persönlich. Aber gerade in diesem Podcast-Audio-Format, das ist ja fast wie Telefonieren auf Long Distance. Und es überbrückt auch dieses Problem Zeitverschiebung.
Ja, total. Also am Anfang, als wir angefangen haben, haben wir immer gesagt, oder wurden wir auch oft gefragt, wieso kann ich nicht anrufen oder ersetzt das jetzt? Oder viele Großeltern haben gesagt, oder rufen mich dann meine Enkel gar nicht mehr an?
Ja.
Oder rufen mich meine Kinder dann gar nicht mehr an? Ne, wieso sollte ich das machen? Das Spannende, was wir eben jetzt gemerkt haben bei uns selbst in der Nutzung, aber auch bei den Leuten, von denen wir jetzt hören, die Femrees nutzen, ist, dass eben genau das Gegenteil passiert ist, weil dadurch, dass du eben über Femrees ein regelmäßiges Update über dein Leben zum Beispiel gibst und erzählst, was in deinem Leben passiert und Großeltern oder Eltern so schon davon Bescheid wissen, hat man, wenn man dann telefoniert oder wenn man in Kontakt tritt, auch in Person und sich trifft, einen ganz anderen Einstieg ins Gespräch, eine ganz andere Gesprächstiefe, weil man an einem ganz anderen Punkt einsteigen kann. Man muss eben nicht einsteigen mit, was ist denn überhaupt generell die letzten 1-2 Wochen oder Monate passiert, sondern meine Oma weiß schon ganz genau, ich habe das und das gemacht, war da irgendwie vor Ort, habe da gearbeitet, war da im Urlaub. Und kann direkt darauf eingehen, was ich getan habe. Und dadurch entsteht eine ganz andere Qualität des Gespräches, wenn man dann auch telefoniert, wenn man sich trifft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch mit Femrees nicht diesen Kontakt nicht ersetzen wollen, den Familien haben, sondern wir wollen ihn wieder eben verbessern und diese Verbindung dadurch wieder stärken. Und je weiter die Distanz eben ist, desto effektiver ist das, glaube ich, desto kraftvoller ist dann auch diese Form von Audio-Podcasts.
Ja. Und was ich auch selber, ich podcaste ja sehr viel, auch im professionellen Umfeld. Aber was ich gemerkt habe, es macht total Spaß, so kleine, kurze Audiofolgen zu machen. Also ich experimentiere tatsächlich auch so ein bisschen damit herum, so was halt am einfachsten funktioniert. Meine Kinder lieben es, selber zu sprechen. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit im geschützten Raum, dass sie einfach drauf losquatschen können und so eigene Alben für mich erstellen können. Das ist auch ganz spannend, was ich da so erfahre nebendran. Aber wir haben das jetzt zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, genutzt, um so einen Urlaub, mein Mann und ich zum ersten Mal alleine wieder gemacht haben, so ein paar Tage in Barcelona, um für unsere Kinder Content zu erstellen. Und die haben sich das tatsächlich dann mit der Oma immer zum Einschlafen angehört. Also wir haben erzählt, was wir so den Tag erlebt haben, und haben auch so die eine oder andere Anekdote gefunden, wo wir dachten, das finden die vielleicht spannend, weil die reisen eigentlich sehr gerne mit uns und entdecken sehr gerne Orte mit uns gemeinsam. Und wir haben versucht, so diese Stadt auch so ein bisschen mit ihren Augen zu sehen und haben versucht, das dann zu erzählen, was wir gesehen haben.
Ja.
Und die fanden das ganz toll.
Ja, es ist also erstmal super, super schön natürlich zu hören, dass die Kids das auch dann annehmen. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer sagen, es ist diese viele, viele andere Plattformen gehen eben diesen Ansatz, diesen sehr einseitigen Ansatz. Und das ist bei uns eben nicht so, sondern wir sagen ganz, ganz klar, es soll ein Austausch von beiden Seiten sein. Ne? Also nicht nur die jungen Leute erzählen, sondern in dem Fall auch die Eltern erzählen und die Kinder bekommen das mit.
Ja.
Oder die Großeltern erzählen und die Enkelkinder bekommen das mit. Ne? Dass dieser Austausch von beiden Seiten eben stattfindet. Weil dadurch eben, wie gesagt, diese Verbindung im Hier und Jetzt, solange die Familie noch lebt in allen Generationen, eben gefestigt wird oder sich wieder mehr verbinden kann. Und das ist ganz klar der Ansatz mit Family, dass eben genau solche Momente dann entstehen.
Ja. Wenn ich mir jetzt mal so das Produkt anschaue, wir haben, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen groß und martialisch, aber ich finde, wir haben mit AI tatsächlich ein neues Zeitalter angefangen. Ja. Es ist wirklich ein massiver Schritt, der nach, also quasi im Thema Produktentwicklung nach oben gegangen ist. Man könnte fast sagen, es ist wie damals, als wir von On-Premise auf SaaS-Modelle gewechselt sind.
Ja.
Und jetzt kommt der nächste Evolutionsschritt. Ich finde ganz spannend, was das quasi für Gründung von neuen Unternehmen, gerade von Tech-Unternehmen, ihr seid ja eine Consumer-App, bedeutet. Vielleicht kannst du mal beschreiben, weil vielen ist das nicht ganz klar außen, was das für dich in deinem persönlichen Alltag bedeutet.
Ja, also ich glaube, wie du schon gesagt hast, es ist schwierig, diese Vergleiche zu machen. Ne? Ist es jetzt On-Premise zu SaaS oder ist es Pferdekutsche zu Auto, Lokomotive fast schon. Ja. Ne? Es fühlt sich teilweise so groß an in der Produktentwicklung, weil es gibt, glaube ich, wirklich diesen Schritt von, wie funktioniert Produktentwicklung vorher und wie funktioniert es heute. Ich glaube, heutzutage gibt es wenige bis keine Produktentwickler mehr, die nicht mit AI programmieren, die nicht mit AI Code schreiben. Mhm. Ja, das sind sehr spezifische, teilweise sehr akademische Fälle, wo das noch der Fall ist. Der Rest der guten Entwickler, die schnell sein wollen und irgendwie agil sein wollen, nutzen AI zum Entwickeln. Und ja, ich meine, für Nele und mich ist das absolut der Enabler gewesen, um dieses Unternehmen zu gründen. Also hart auf hart gesagt, vor 5 Jahren hätten wir das so in der Kapazität, zumindest in diesem Team, in dieser Teamgröße, nicht geschafft. Ja, bei mir auf meiner Seite, ja, ich kann programmieren, ja, ich habe auch vorher programmiert. Alleine aber die App dahin zu entwickeln als technischer jetzt Entwickler, wo sie heute steht, hätte ich niemals geschafft. Ja, das ist nur jetzt möglich, dadurch, dass ich Tag für Tag mit den AI-Modellen zusammen programmiere. Ja, aber das ist das Gleiche auf der Content- und Business-Seite von Nele, wo es einfach darum geht, Inhalte, Content, Skripte, ja, Video-Ideen, Social Media, Präsentationen, all diesen Content zu generieren, für die man damals eben ein größeres Team brauchte. Deswegen ist das für uns ein sehr glückliches Timing gewesen, dass dieser Boom quasi genau in dem Moment mehr oder weniger kam, wo wir mit unserem Studium fertig wurden und dann diese Idee hatten. Weil ich kann mich auch daran erinnern, als wir angefangen haben, Femeries zu bauen, da gab es noch da war das noch nicht so präsent. ChatGPT ist ein halbes Jahr vorher auf den Markt gekommen.
Ja.
Und wir haben es angefangen zu nutzen, in der Uni langsam. Aber als wir angefangen haben zu gründen, war für uns noch ganz klar, alles klar, wir bauen jetzt ein Pitch-Deck, versuchen irgendwie damit Anklang zu finden, versuchen vielleicht ein bisschen Geld zu raisen und dann holen wir uns ein Team, mit dem ich die App baue und mit dem Nele Social Media macht, das Produkt vertreibt. Und als wir angefangen haben und sich das immer weiter schneller entwickelt hat, haben wir relativ schnell gemerkt, ja, das geht ja ziemlich gut, wir kommen ja ziemlich weit, auch erstmal zu zweit oder zu dritt.
Ja.
Und wir sind quasi genau mit dieser Entwicklung der AI für Consumer, quasi für die breite Masse bereitgestellt wurde, sind wir quasi gewachsen.
Ja.
Das kann man im Endeffekt, war das vom Timing her perfekt, muss man sagen, ja.
Ja, und das muss man wirklich nochmal, finde ich, also unterstreichen. Ihr habt heute heute am Tag euren ersten Geburtstag.
Stimmt, ja.
Wie hat sie es heute Morgen genannt?
Unser Femiversary haben wir.
Femiversary.
Unser One-Year-Femiversary, ja.
Sehr, sehr cool. Und ihr seid wie viele heute?
Wir sind jetzt heute zu dritt, beziehungsweise zu viert.
Ja.
Nach einem Jahr. Und merken eben jetzt, ne, deswegen haben wir mittlerweile unser Team ein bisschen vergrößert, dass wir in unsere Kapazitäten gekommen sind. Trotzdem muss man sagen, wenn man, glaube ich, von außen drauf guckt, und das gilt für ganz viele Unternehmen heutzutage, und die App sieht und den Social-Media-Output sieht, würde man, glaube ich, denken, dass da ein größeres Team hintersteckt.
Mhm.
Und das ist nur möglich durch neue technologische Entwicklungen. Und auch jetzt, ne, wenn wir unser Team vergrößern, liegt das nicht daran, dass uns irgendwie teilweise inhaltlich auch Sachen fehlen, die wir ergänzen wollen, sondern es sind wirklich Kapazitätsfragen dann auch, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt, den man fahren möchte, weil ich wirklich sage, heutzutage, wenn Leute Bock haben auf Technik, neugierig sind, neue Dinge zu lernen, dann kann jeder diese Dinge tun, die wir tun. Und dann kommt es einfach darauf an, die Kapazität irgendwann zu vergrößern. Aber es gibt nicht mehr diesen riesen Gap von Knowledge, meiner Meinung nach, wie es ihn damals mal gab.
Ja.
Wofür man gehired hat.
Ja. Ja. Ja, Hiring, das ist ein gutes Stichwort. Was ich mich viel frage, auch in meinem Alltag als Unternehmerin, wie sich das Thema, ja, ich sag mal, Human Resource und AI Resource oder Collaborative Computational Power, wie das sich entwickelt auf der einen Seite, aber wie sich Hiring auch verändert.
Ja.
Also wen brauchen wir heutzutage, um resiliente Teams zu bauen?
Ja.
Ja? Und resiliente Teams im Sinne auch, welche Infrastruktur brauchen die? Welche Menschen brauchen die? Was müssen die können? Welche Skills brauchen wir heutzutage noch? Und damit meine ich nicht nur Know-how, sondern halt auch quasi Human Skills, angefangen von Empathie, Verantwortung und wie ist so das Mindset. Und was brauchen wir, um das eigentlich zu empowern? Ja?
Ja.
So. Und das ist ja wirklich eine massive Veränderung, die daran. Wenn du heute einstellst, was ist hier wichtig? Also was glaubst du, wo geht's da hin?
Genau, ich glaube, das sind genau die beiden Punkte, glaube ich. Man muss, glaube ich, auch nochmal differenzieren, in welcher Stage man sich befindet in seiner unternehmerischen Phase. Jetzt gerade in unserer ganz jungen Phase, wo wir eben noch sehr breit auch aufgestellt sind mit den Themen, die einzelne Leute bei uns machen, ist wirklich die Nummer eins Eigenschaft, die Leute bei uns haben müssen, ist einfach Neugierde und Offenheit zu lernen. Ja, weil das ist das, was Nele und ich auch Tag für Tag machen. Ja, wir sind hier angetreten und seit Tag eins machen wir jeden Tag Dinge, die wir noch nie vorher getan haben. Ja, das ist als im Gründerinnenleben, glaube ich, so. Und das erwarten wir auch von unseren Mitarbeiterinnen, weil das Einzige ist, was sie mitbringen müssen, meiner Meinung nach, weil die Technologie, wenn du dich damit beschäftigst, alles andere ermöglicht. Das heißt, die eine einzige Eigenschaft, die wir wirklich drauf pushen, wenn wir Leute interviewen, ist Neugierde und Offenheit zu lernen und auch dann die Lust, sich mal ein bisschen da reinzufuchsen, ne? Wenn es nicht vielleicht direkt funktioniert. Und das Zweite ist dann, wenn das gegeben ist, was du auch angesprochen hast, ist eben diese menschliche Komponente. Ne? Weil wenn man das mal wirklich durchspielt so ein bisschen und AI oder Technologie, wie es heute schon fähig ist, noch ein bisschen weiterdenkt und diese These, dass quasi eigentlich jeder Mensch oder jede Person mit Technologie alles machen kann, weil es für jeden gleich zugänglich ist, weil es für jeden gleich irgendwie gleich einfach zu bedienen ist.
Ja.
Was unterscheidet dann noch die Leute? Was unterscheidet dann noch einen guten oder einen schlechten Mitarbeiter? Ist diese menschliche Art, diese menschliche Seite.
Ja.
Also Empathie im Kundengesprächen oder im Kundenkontakt auf Social Media, die Authentizität, aber auch im Produktbereich eben vielleicht die menschliche Fähigkeit, Empathie zu haben mit den Userinnen, Feedback richtig zu verstehen.
Ja.
Das sind eben die Eigenschaften, wo es dann noch drauf ankommt, wenn auf dem technischen Level irgendwann wahrscheinlich jeder gleich ist.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, genau, sind das die beiden Punkte, wo wir eben am meisten drauf schauen. Erstens, ist jemand neugierig und bereit, Sachen zu lernen? Und zweitens, ist da eben dieser empathische und soziale Fit bei uns, der uns eben unterscheidet von allen anderen?
Ja. Da hätte ich ja gerade mal Glück gehabt, weil mein Gallup-Topf Top-Talent ist, ich bin Learner quasi.
Okay.
Und mein Top 4 ist Empathy. die gerade mal Glück gehabt.
Passt perfekt ins Team.
Ja, aber ich bin quasi kreative Strategin.
Das
ist so quasi, ich glaube, und das ist auch nochmal spannend, in Recruiting-Prozessen, Menschen sollten sich sehr mit dem befassen, was sie können, was sie sind. Also ob sie jetzt einen Gallup-Test machen oder was auch immer. Ja, das sei mal völlig dahin. Aber ich glaube, es ist gut zu wissen, was man kann, damit man sich auch gut matchen kann mit anderen Teams und umgekehrt.
Nee, auf jeden Fall. Ja. Also man sollte, also es ist in so einer Zeit, wo eben jeder alles kann, theoretisch, wenn er möchte, ist es umso wichtiger, seinen persönlichen USP irgendwie herauszustellen und irgendwie zu entwickeln. Ja, dass man eben nicht in der breiten Masse dann irgendwie verschwindet von Leuten, die jetzt alle irgendwie Technologie anwenden können, sondern dass eben was raussticht. Und das ist im besten Fall halt immer irgendetwas, was einem Spaß macht, was einem leidenschaftlich irgendwie Spaß macht, weil das meistens die Dinge sind, glaube ich, die einem dann auch am leichtesten fallen oder die man irgendwie am besten kann.
Ja, und ich finde auch so ein bisschen ein gutes Stück Demut mitbringen, zu sagen, echt, es sei denn, man entscheidet, ich möchte alleine in meinem Kämmerlein und nicht mit Menschen arbeiten. Ja, das geht ja auch, ne? und sagen, ein bisschen demütig sein, eigenes Ego nach hinten tragen, egal, was man schon alles getan hat, wir wissen eh nicht alles. Ja? Und je mehr Fokus man irgendwo hat, desto weniger weißt du eigentlich, weil du eigentlich nur voll in deinen Fokus rein bist.
Und das Spannende ist ja auch, wenn man diese Prozesse, wenn man sich das anschaut und jetzt irgendwie definiert, dass das für einen seine Realität ist, so, oder man dieser Hypothese geht, dann ist ja auch spannend, wie sich dann Hiring-Prozesse eigentlich ändern müssen, weil was ja heutzutage viel noch gemacht wird, ist ja technische Interviews, technische Skills werden abgefragt.
Assessment Center.
Ja. Und das ist, meiner Meinung nach, ist das mittlerweile Voraussetzung. Mhm. Ja, das kann man, muss man wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie testen, aber es wird umso wichtiger, meiner Meinung nach, diese menschliche Komponente irgendwie herauszufinden und irgendwie rauszukitzeln. Und die große Challenge ist es eben, entweder durch Gespräche über Remote herauszufinden, welche Personen zu deinem Team passen, welche eben diese sozialen Skills mitbringen, wie Empathie und Sonstiges. Und da haben wir zum Beispiel für uns gesagt, dass wir eigentlich voraussetzen, dass wir die Leute in Person treffen.
Ja.
Weil wir sagen, all die Skills, die man remote rüberbringen kann, die suchen wir gar nicht mehr.
Ja.
Sondern das ist für uns Voraussetzung.
Ja.
Und woraus für uns dann ankommt, sind eigentlich die Sachen, die man nur face-to-face eben rüberbringen kann.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob es wieder mehr dahin gehen wird, wieder mehr zu In-Person-Kontakt in Hiring-Prozessen, aber vielleicht eben auch in Kundengesprächen oder Sonstiges, könnte ich mir vorstellen.
Ich meine, jetzt habt ihr gerade zwei neue Team-Member sozusagen im, ich sag mal, fast Onboarding-Prozess drin. Habt ihr euch das vorher überlegt, wie ihr das macht, rausfindet? Oder sagt ihr, okay, nee, jetzt, ihr lauft jetzt einfach mal mit und wir gucken mal? Oder wie funktioniert das?
Nee, genau. Wir haben schon uns ein bisschen natürlich vorher überlegt. Ich meine, Neil und ich haben vorher selber schon den einen oder anderen Onboarding-Prozess durchlaufen, der mal besser, mal schlechter gelaufen ist. Und da haben wir uns, glaube ich, viel von abgeschaut, auch ein bisschen, auch von größeren Organisationen, die es auch schon jahrelang machen. Und dann ist für uns aber auch da, das sind aber auch so Basic-Sachen, ne, die man irgendwie, wie bereitet man sich darauf vor, hat man irgendwie die, am ersten Tag sollte natürlich alles irgendwie bereit sein, man empfängt sie. Mit dem technischen Setup bereit und Sonstiges, das ist ja fast schon Voraussetzung. Aber wie gesagt, aus der Erfahrung weiß man, es ist nicht immer gegeben. Deswegen muss das auch schon mal so erstmal laufen. Aber was wir uns eben auch gesagt haben, ist mit den Personen, es ist ganz wichtig, sehr schnell erstmal eine emotionale Bindung irgendwie auch aufzubauen oder beziehungsweise auf einer emotionalen Ebene zu connecten durch zum Beispiel ein gemeinsames Lunch.
Ja.
Gemeinsames Kaffee trinken, Spaziergang. Ja, damit gerade in den ersten Tagen man sich wirklich mal bewusst die Zeit dafür nimmt, die Person kennenzulernen und auch der anderen Person die Möglichkeit, uns kennenzulernen.
Genau.
Und haben eben auch gemerkt, dass die Arbeit danach einfach extrem steigert in der Effektivität, weil eben dieses Offenheitslevel und dieses Vertrauen ein ganz anderes ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist was uns geholfen hat, jetzt in unseren Onboarding-Prozessen jetzt die Leute recht schnell up to speed zu bringen. Mhm. Genau, und das eben so ein bisschen diesen Kennenlernen- oder Beschnupperungsprozess teilweise, der dann stattfindet, ein bisschen zu skippen. Ja.
Naja, und umgekehrt ist es, also ich persönlich, ich weiß, da gibt es andere mit anderen Meinungen, ich halte überhaupt nichts von diesen Assessment Centers, wo Menschen extrem unter Druck gesetzt werden, ist ganz bewusst, weil Stress zeigt irgendwann die Weak Points. So kann man vorgehen, wenn man möchte. Aber meiner Meinung nach sind das Dinge, die kannst du als Führungskraft eh nicht entwickeln. Also du kannst jemanden nur ein Stück weit in Punkten, die vielleicht nicht optimal sind, quasi mitnehmen. Das Einzige, was du dich fragen kannst, kann ich damit leben oder nicht?
Mhm.
Und dann musst du eigentlich von vornherein gucken, okay, wo sind denn eigentlich die Potenziale, die du heben kannst? Und die erfährst du sehr viel schneller, wenn du dich verbindest. Wenn du dich eben nicht entkoppelst durch Stress, sondern indem du dich möglichst schnell quasi öffnest in beide Seiten und herausfindest, okay, wo ist denn eigentlich die richtige Power drin?
Ja.
Und dann kannst du gucken, wie kannst du das vielleicht hebeln?
Ja,
mit was auch immer. Ja,
ja, also die Frage wäre, ne, auch da wahrscheinlich weg von technischen Assessment-Centern, ne, wo heutzutage, ich sehe ja, warum man das macht, ne, weil man an vielen Berufen eben diese technische Know-how vorausgesetzt ist und irgendwie natürlich herausfinden muss, ob das gegeben ist oder nicht.
Hm.
Und hin vielleicht mehr zu persönlichen, zwischenmenschlichen Assessment-Centern, wo man Leute vielleicht eher in Gruppendynamiken steckt oder in Kontakt schon zu deinem eigenen Team bringt,
ja.
Um herauszufinden, ist da ein Match da?
Ich habe auch schon mal überlegt, ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber alle mal in so ein Surf-Retreat zu packen irgendwie und zu gucken, ob man Gemeinsamkeiten hat und dann einfach sich menschlich einfach nur mal kennenlernt. So. Also ja. allen anderen Kram mal weglassen,
ja.
zu gucken, irgendwie, wenn man irgendwie, das kennt man ja früher so auf der Klassenfahrt, da zeigen sich dann, wer kann denn wirklich sozial.
Ja, ich glaube, das stellt sich genau in solchen Umgebungen relativ schnell auf. Immer unter der Prämisse, der Voraussetzung, dass man sagt, technisch ist gegeben und jeder kann eben alles tun, wenn er Lust hat, sich da
so. Wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde, der gerade dabei ist, zu überlegen, eine Consumer-App zu bauen, was würdest du demjenigen empfehlen, so als ersten Schritt zu machen? Was ist so dein Lessons learned, so, don't do it or do it, irgendwie beide Seiten.
Ja, das ist ganz lustig, weil Nele und ich jetzt erst Anfang der Woche auch eine Gastvorlesung gehalten haben an der Uni in Aachen und uns genau die Frage gestellt haben, was waren so ein bisschen unsere Lessons learned. Und das Verrückte ist, man hört es vorher schon hunderte Male von anderen Gründerinnen und weiß es eigentlich. Und trotzdem ist es wieder die eine Lesson, die uns auch, wo wir gesagt haben, und das ist, man kann nicht früh genug mit echten Nutzerinnen sprechen und Feedback bekommen.
Ja.
Und obwohl wir es wussten, haben wir es auch zu spät gemacht. Was wir gemacht haben ist, wir haben den MVP entwickelt von Femaries und haben den dann in 2 Testrunden mit 20 Testfamilien getestet.
Ja.
Das haben wir als Nutzerinnen-Feedback irgendwie, als Userinnen-Feedback angesehen. Es waren aber natürlich im erweiterten Kreis Family and Friends, mit denen wir das gemacht haben.
Ja.
Und es ist einfach etwas ganz, ganz anderes, wenn du Nutzer fragst, hier, geh mal hin und teste meine App. Und das sind Leute, die es testen müssen.
Ja.
Oder nutzen deine App Leute, die eine intrinsische Motivation haben, diese App wirklich zu nutzen und für diesen Case überhaupt ein Need sehen, ne? Und dann die App nutzen, weil dann kommen ganz andere Dinge raus. Wege, wie Nutzerinnen die App nutzen, wie wir uns die vorhin nie vorgestellt haben. Wie unsere Family and Friends das auch nie genutzt haben. Es entstehen ganz neue Use Cases.
Mhm.
Und im Endeffekt hätten wir auch das viel, viel früher machen sollen. Das würde ich auch jedem anderen, gerade Consumer-Foundern, mit auf den Weg geben. Nicht nur mit Leuten reden, das ist der erste Schritt. Aber sobald ihr ein Produkt habt, so schnell damit auf den Markt und so schnell damit fremden, echten Userinnen, die daran Interesse haben, es in die Hand drücken. Das hat unser Entwicklungslevel auf ein ganz neues Level nochmal, einen ganz neuen Entwicklungsspeed gehoben auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so von aus, gerade aus Produktsicht, das eine Learning, was vielleicht nicht neu klingen mag, aber wie gesagt, das ist, man kann es nicht früh genug machen.
Ja, meine Mustererkennung hat gerade Klick gemacht. Ist manchmal so. Und das ist spannend. Eigentlich muss man genau auch in diesem Bereich, egal was man tut, es ist auch wieder die Frage, nicht was mache ich jetzt, sondern wer. Also was ist der nächste Schritt, ist oft die Antwort, who.
Ja.
Wen brauche ich jetzt?
Genau. So.
Und in dem Fall halt auch wieder eigentlich den echten Markt, die echten Menschen.
Ja, und das ist immer aus Produktsicht nämlich eben die Frage auch, dann, ne? Weil gerade bei Consumer-Apps ist es so, suchst du, also baust du ein Produkt, gibst es Leuten und es waren einfach die falschen Leute, die es genutzt haben. Du hast aber einfach nur die falschen Leute gefunden, weil das ist eben im Consumer Market ganz, ganz schwieriges Thema. Wie erreichst du welche Nutzergruppen?
Ja,
oder erreichst du die richtigen Leute, aber hast das falsche Produkt für die?
Ja.
Und das muss im Endeffekt auch eine Entscheidungsfrage, welche Nutzerinnen und welche Segmente du einfach erreichen möchtest.
Ja.
Und da musst du dich eben immer hinterfragen, immer deinen eigenen Bias hinterfragen. Und teilweise auch, also counterintuitive quasi gegen deine Nutzungsdaten teilweise gehen und sagen, okay, aber wir erreichen doch einfach gerade die falschen Leute. Und deswegen haben wir nicht die Nutzung drin. Ne? Und deswegen das ist es mal ganz wichtig, dass man sich ganz klar darüber ist, wen man gerade hier erreichen möchte, was man für diese Person dann auch bauen möchte.
Ja, und sich auch so von seiner eigenen Story lösen. Ne?
Ja.
Habe ich auch einmal hinter mir. Viele Menschen sind uns gefolgt, aber trotzdem mussten wir feststellen, Coworking Space ist auf Golfanlagen.
Ja.
Was not the time, so maybe later oder was auch immer, aber es ist nicht, man muss sich da von seinem eigenen Need sozusagen lösen und auch von dem von einer zu kleinen Zielgruppe, und sagen, okay, dann geht's weiter, ne? Und ich glaube, das ist etwas, was gute Gründer ausmacht.
Ja, so ist es.
Oder auch Unternehmer, zu sagen, okay, ich treffe jetzt Entscheidungen.
Entscheidungsfreudig zu sein, Entscheidungen zu treffen und den konsequent auch durchzuziehen.
Ja.
Und dann eben schnell daraufhin die nächste Entscheidung zu treffen. Ja, genau. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, relativ schnell darin sein, diese zu bewerten und dann eben nicht daran irgendwie zu hängen, sondern wenn man merkt, läuft, dann super.
ja.
Double Down, wenn man merkt, aber ist nichts, dann auch relativ schnell die Entscheidung zu treffen, wieder einen anderen Weg zu gehen.
Ja.
Aber diese Entscheidungsfreudigkeit, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist es auch, es ist egal, ob man jetzt sagt, es war jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung. Es ist viel Schlimmeres, es ist einfach gar keine Entscheidung zu treffen. Ja. Was ja Stand heute in vielen Corporates passiert, aus Angst, etwas Falsches zu tun. Aber das Schlimmste ist, gar nichts zu tun.
Ja.
Das ist das Allerschlimmste. Deswegen lieber 2-3 Mal gegen die Wände rennen, so ein bisschen so der American Style. Aber auch da, andere Nationen, Länder haben es uns vorgemacht. Die haben einfach eine viel erfolgreichere Gründerkultur und Innovationskultur. Genau deswegen. Ja. Weil es total in Ordnung ist, zu scheitern. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird sogar begrüßt. Ja, der erste Pinguin zu sein, der mal vom Hai gefressen wird, weil dann lernen alle was, ne? So.
Und ja, genau das.
Ja. Ist vielleicht jetzt die richtige Zeit für Consumer-Apps? Weil sich Menschen gerade in ihrem Verhalten verändern. Wir sind hier im Shopping-Center, wir merken etwas, und Oliver Hanna hat das vorhin auch erzählt, Frequenz ist nicht das Problem, weil die Menschen wollen quasi wieder in Touch.
Ja.
Ist das vielleicht auch ein Vorteil für Consumer-Apps?
Also es ist auf jeden Fall ein Vorteil von Consumer-Apps, weil Leute, glaube ich, wie nie zuvor irgendwie auch bereit sind, neue Dinge auszuprobieren.
Ja.
Und es auch nie so einfach war, wahrscheinlich neue Apps überhaupt zu kreieren und auf den Markt zu bringen und zu verteilen. Man muss aber aufpassen, dass das eben auch eine riesige Challenge ist, dass es eben genau durch diese Gegebenheiten eine riesige Flut
an
Apps gibt. Ja, also es hinzubekommen, eine App auf den Markt zu bringen, dass ein paar Leute die mal austesten, kriegt man, glaube ich, sehr gut heutzutage hin. In dieser Flut von Apps und dieser Möglichkeiten von Konsum oder auch Screentime eine App zu bauen, die Leute dann auch wirklich langfristig oder nachhaltig nutzen, das ist, glaube ich, die wirkliche Challenge.
Mhm.
Und da weiß ich nicht, ob es heute einfacher ist, ehrlich gesagt, als damals, wo da vielleicht die Auswahl nicht so groß war oder die Hürden vielleicht ein bisschen höher waren. Aber die Leute, die es dann geschafft haben, die haben auch die Screentime dann bekommen.
Ja.
Da würde ich fast sagen, dass es heute vielleicht sogar eine größere Challenge ist.
Ja, und wie bekommt man Menschen in die App? Ich glaube, das ist die Core-Frage, die sich alle stellen.
In die App und dann aber auch dazu, dass sie in der App bleiben.
Ja.
Einmal nur in die App, würde ich sagen, das kriegt man hin. Aber dann die Leute in der App zu behalten und nach 30 Tagen, nach 60 Tagen, nach einem Jahr in der App noch zu behalten, das ist, glaube ich, heutzutage die Challenge.
Und wie kriegt ihr die Leute in die App? Wie funktioniert das?
Die Leute in die App bekommen, ist für uns recht einfach, ja, über Social Media, weil dieses Thema, was wir eben spielen, sehr guten Anklang findet. Ja, wir haben ein sehr hohes Interesse auf Social Media und bekommen die Leute dadurch auch sehr gut in die App konvertiert, dass Leute interessiert daran sind und das ausprobieren wollen und neugierig werden. Für uns ist das eher nicht die Challenge, sondern für uns ist eben die Challenge eher, die Leute dann in der App eben zu benutzen, zu behalten.
Und ihr plant jetzt auch ein paar AI-Funktionen, richtig, mit zu implementieren?
Genau, wir planen jetzt auch, ich meine, wir haben die eine oder andere AI-Funktion, läuft natürlich im Hintergrund immer schon mit, ja, und enabled irgendwie den grundsätzlichen Prozess, aber wir wollen jetzt eben auch ein neues Feature eben nach außen, was sehr sichtbar nach außen wird, einbauen, wo man eben hingehen kann und die Podcasts bzw. die Audiogeschichten, Erinnerungen, die man festgehalten hat, automatisch jetzt in Endprodukte entwickeln kann.
Okay, was bedeutet das?
Endprodukte bedeutet im ersten Schritt jetzt bei uns erstmal Magazine und Bücher, dass eben diese Geschichten, diese Audiogeschichten, ohne dass der User was dafür tun muss, in eine Magazinform konvertiert wird, ja, exportiert wird mit den Bildern, die man hinzugefügt hat, ja, mit einem netten Design und diese eben dann auch automatisch an Kunden irgendwie rausgebracht werden. Ja, also man kann sich das vorstellen, wenn ich jetzt hier im Alexa bin, 3 Tage und dann am Ende der Woche ein Recap mache und erzähle bei Femeries hier von ein paar Bilder zu hochlade, wird natürlich automatisch ein Magazin erstellt und meiner Oma, meinen Opa nach Hause geschickt.
Ja.
Entweder per Post oder auch digital als PDF oder per E-Mail.
Ja.
Sodass auch die Personen, die nicht in der App sind, eben davon mitbekommen, ja, und das konsumieren können.
Mhm.
Aber auch natürlich für mich als Erinnerung auch nochmal physisch festgehalten wird.
Ja.
Und genau das ist eben auch so der Ansatz, ne, wo wir sagen, wir wollen eben alle Generationen mitnehmen.
Mhm.
Auch wenn die Barriere vielleicht für die älteren Generationen auch noch dort ist mit der App. Mhm. Sagen, okay, dann braucht ihr die App vielleicht im ersten Schritt nicht.
Ja.
Das kann in der Zukunft vielleicht noch zukommen.
Mhm.
Aber dann lass uns erstmal auf die jungen Leute eben fokussieren, die eben die Audiogeschichten erstellen und den Content kreieren. Und wir holen die älteren Generationen erstmal da ab, wo sie gerade stehen.
Ja, ja.
Und dazu werden wir jetzt dieses erste ja, erstes AI-Feature bald launchen.
Spannend. Also Aufruf an dieser Stelle an alle Family, genau. Family of Choices draußen. Ladet euch die App mal runter. Probiert es aus, weil
genau.
Der erste Download ist kostenlos und es wächst dann hinterher nur mit Zusatzfunktionen und größeren Familien und mehr Familienkreisen.
Genau, dieses Ausprobieren ist, glaube ich, wirklich das Wichtige. Es ist,
genau.
Sobald man die erste Geschichte mal aufgenommen hat und merkt, auch wie viel Spaß das einfach macht, zu erzählen, diese Fragen zu beantworten und auch hört und auch merkt, wie viel Spaß es macht, eben Podcasts, also Geschichten von anderen, seiner Familie anzuhören.
Ja.
Ich glaube, dann, dann fällt es einem sehr einfach, damit auch weiterzumachen oder wird da sehr schnell hoch. Deswegen, ja. Probier jetzt gerne mal aus.
Lenny, eine letzte Frage an dich. Das frage ich jeden in meinem Podcast. Dein persönlicher Hack. Gibt es irgendeine Routine, irgendein Tool, was auch immer, was deinen persönlichen Alltag massiv positiv beeinflusst hat?
Das ist ein sehr persönlicher Hack und den ich schon lange ausführe, aber jetzt, seitdem ich gegründet habe, nochmal umso wichtiger für mich wurde.
Ja.
Ich bin jemand, der sich sehr schnell und sehr stark den Kopf zerbricht über alles und alles Mögliche und den ganzen Tag und vor allem auch abends im Bett in der Nacht. Ja, so dass ich auch wirklich stark damit gekämpft habe, überhaupt zu schlafen oder überhaupt Ruhe zu finden für mich. Und was mir extrem geholfen hat, ist, seitdem ich angefangen habe, ja, ich nenne das intuitives Schreiben zu machen. Ja? Das heißt, ich setze mich abends hin, bringe mich selber durch irgendwie ein paar Atemübungen in so eine Art meditativen Zustand. Das kann irgendwie jeder machen, wie er irgendwie für sich irgendwie Ruhe findet. Und dann eben hinzugehen und das, der Trick ist, das aufzuschreiben, was einem in dem Moment in Sinn kommt. Ja, das heißt, das muss man üben. Da kommt am Anfang, kann da auch sehr viel Quatsch rauskommen, ne, wenn man da schreibt, irgendwie, keine Ahnung, Baum, Alexa, Stuhl, Families, Podcast, keine Ahnung. Das macht, ergibt am Anfang keinen Sinn. Dann, was man eine Zeit lang macht, ergibt das schon Sinn und man kann anfangen, irgendwie vielleicht auch Fragen zu stellen oder zu sagen, ich fühle mich gerade so und mir hilft das sehr, meine Gedanken zu strukturieren und eben diese Ruhe für mich wieder zu finden und runterzukommen. Und wie gesagt, seitdem ich jetzt gerade gründe, hilft es mir extrem, abends mal so den Tag einzuordnen, vielleicht alles so ein bisschen in Kontext zu stellen, ist vielleicht doch alles nicht so schlimm oder wie es manchmal scheint oder doch nicht so wichtig, wie es scheint. Das kann ich jedem, der auch so Probleme hat oder das sich auch in solchen Gedankenspiralen manchmal befindet, irgendwie empfehlen, das mal auszuprobieren. Mir hat es sehr geholfen.
Spannend, danke fürs Teilen.
Ja.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und schlafen, weil wir brauchen den da oben, dass der gut funktioniert. Und das ist tatsächlich ein Hack. Ich kann an dieser Stelle, teile ich mal einen Hack mit dir.
Ja.
Intuitiv schreiben mache ich auch. Aber was mir dazu noch sehr geholfen hat, weil ich gemerkt habe, mein Gehirn reagiert stark auf Frequenzen. Also ich kann mich stark mit Frequenzen in so einen Hyperfokus setzen, aber ich kann es auch extrem runterfahren. Und da hat mich tatsächlich eine gute Freundin draufgebracht, per Zufall, mit Musik schlafen. Also es gibt wirklich so Frequenzmusik, die auf Deep Sleep quasi läuft. Gibt es auch auf Spotify kostenlos, also alles Mögliche. Und der Vorteil ist, gerade wenn man so einen vollen Kopf hat, man kommt wirklich sehr, sehr schnell in diese Tiefschlafphase rein. Und auch wenn man vielleicht nicht so viele Stunden hat, man kommt sehr erholt raus und du kannst wirklich durchschlafen. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass die gesamte Familie, ob wir die anderen nicht, dieses Thema haben, mit Musik schlafen.
Was finden, was den Musikgeschmack, die Frequenzgeschmack alle anderen im Raum auch.
Aber es ist tatsächlich auch
ansteckend.
Es ist ansteckend. Es ist auch tatsächlich ein Working Mom Hack. Also, wenn man seine Kinder ins Bett bringt, wir haben da auch Rituale. Und das mache ich meistens. Also, so manchmal schlafe ich sogar schon vor den Kindern.
Ja.
Ja, aber das machen wir inzwischen alle und wir schlafen alle besser.
Ja,
wir haben sicher eine bessere Version von
uns. Werde ich mal ausprobieren.
Ja, kannst du gerne mal machen, kann ich nur empfehlen. Wir verfolgen weiter, wo es hingeht. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg natürlich bei eurem Weg.
Danke, danke.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.